Willkommen zurück zu Frère Johns Buch Mit Gott unterwegs. Jetzt geht es um die Männer der Versöhnung. Wir haben gesehen, wie Amos und Hosea sich mit der gegenwärtigen Lage ihres Volkes auseinandersetzten, indem sie sie im Sinne ihrer ältesten Überlieferungen, besonders der Exodus-Tradition, betrachteten. Die Propheten waren weder Konservative, die wehmütig der Vergangenheit nachtrauern, noch Visionäre, die sich nur mit einer fernen Zukunft befassen. Sie lebten vielmehr in tiefer Solidarität mit der gegenwärtigen Not ihrer Zeitgenossen und verkündeten ihnen das Wort Gottes für den heutigen Tag. Um eine Sprache zu finden, die ihre Botschaft angemessen ausdrücken konnte, griffen sie im Allgemeinen auf die Ereignisse und Verheißungen der Vergangenheit zurück, stellten diese der aktuellen Situation gegenüber und gaben ihr so eine neue Bedeutung. So ist für diese beiden Propheten, Amos und Hosea, der Exodus sowohl eine vergangene als auch eine gegenwärtige Realität. Daraus leiten sich Haltungen und Hoffnungen ab, die für die Gegenwart von größtem Wert sind. In diesem Sinne sind die Propheten im Grunde antinostalgisch, da sie die religiösen Überlieferungen ihres Volkes vor dem Vergessen bewahren, aber auch vor dem noch schrecklicheren Schicksal eines Museumsstückes, das unterhaltsam anzusehen ist, vorausgesetzt, man kommt ihm nicht zu nahe und nimmt es nie aus einer altmodischen, liebenswürdigen und letztlich belanglosen Umgebung heraus. Die Propheten sind auch in einem anderen Sinn prägend. Obwohl sie mit ihrer Leidenschaft an Gott hängen und jeder Form von Synkretismus, also Vermischung von Göttern und Religionen, grundsätzlich feind sind, beweisen sie oft eine erstaunliche Freiheit und Kreativität, wenn sie Elemente aus den verschiedensten Quellen gebrauchen. Gerade deshalb, weil sie von Anfang an klar wissen, wo sie stehen, weil ihr Herz allein im Vertrauen auf Gott verankert ist, können sie in der Art, wie sie Gottes Botschaft verkündigen und übermitteln, umso freier sein. Auf diese Weise werden Elemente, die von anderswoher kamen, mit neuem Leben erfüllt. Diese Elemente werden umgewandelt und von ihren Zweideutigkeiten befreit, um die Botschaft in ihrer ganzen Frische zum Ausdruck zu bringen. Bei Hosea zum Beispiel sehen wir diese Freiheit vor allem in der Sprache, die er einsetzt. Obwohl er dem Kult der kanaanäischen Fruchtbarkeitsgötter entschieden feindlich gegenübersteht, schreckt er nicht davor zurück, Ausdrücke dieses Kults für seine eigene Verkündigung zu übernehmen. Es ist, als wolle er die Souveränität Gottes durch seine Bilder aus der Welt der Natur auch für den Bereich geltend machen, der gewöhnlich den Baalen vorbehalten ist. So heißt es in Hosea 2,10: Aber sie will nicht erkennen, dass ich es bin, der ihr Korn, Wein und Öl gegeben hat und viel Silber und Gold, das sie dem Baal zu Ehren gebraucht haben. Oder in Hosea 10: Israel ist ein üppig rankender Weinstock, der seine Frucht trägt, aber je mehr Früchte er hatte, desto mehr Altäre machten sie. Wo das Land am besten war, da richteten sie die schönsten Steinmale auf. Sät Gerechtigkeit und erntet nach dem Maß der Liebe, pflügt ein neues, solange es Zeit ist, Gott zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt. Ihr aber pflügt Böses und erntet Übeltat und esst Lügenfrüchte, weil du dich nun verlässt auf deinen Weg und auf die Menge deiner Helden. Darum soll sich ein Getümmel erheben in deinem Volk, dass alle deine Festungen zerstört werden, gleich wie Schaalmann zerstörte Bet Arbeel damals im Krieg, als die Mutter zerschmettert wurde samt den Kindern. So soll's euch zu Bethel auch ergehen, um eure großen Bosheit willen. Schon früh am Morgen wird der König von Israel untergehen. Wer außer einer inspirierten Person hätte es gewagt, die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk mit einer Ehe zu vergleichen? Dieser Geniestreich löst mehrere Probleme auf einmal. Er untergräbt die Grundlage der kanaanäischen Religion mit ihrem Sexualitätskult und interpretiert diese Symbolik neu im Sinne von Liebe und Treue. Dazu erlaubt er ein viel tieferes Verständnis der Begriffe des Zorns und der Eifersucht Gottes, indem er sie in den Zusammenhang ehelicher Liebe stellt und so alle Zweideutigkeit beseitigt. Es ist ein für die Bibel recht typisches Paradox, dass gerade der Prophet, der am unerbittlichsten gegen die Religion der Baale auftritt, die gute Seite an diesem Kult umformt und seinem eigenen Gottesbild eingliedert. Wir sind es nicht gewohnt, die anscheinend so harten und unduldsamen Propheten als Männer der Versöhnung zu sehen. Und doch sind sie es wirklich. Aber diese Versöhnung ist genau das Gegenteil eines oberflächlichen, vermischten Glaubens oder einer Verwässerung des Glaubens. Sie ist vielmehr Ausdruck dafür, dass im Dienst des Pilgergottes kein Lebensbereich ausgespart bleibt. Und wie in den Kapiteln davor, fügt Frère John jetzt auch Fragen zum Nachdenken an. Erstens. Im 5. Buch Mose 8 werden die Gläubigen ständig gedrängt, zu den Wurzeln ihres Glaubens zurückzukehren. Was sind die grundlegenden Werte, Erfahrungen und Einsichten, nach denen ich immer wieder zurückfragen muss, um Christus treu zu bleiben? Zweite Frage. Die größte Gefahr für Israel bestand darin, genau wie die anderen Völker sein zu wollen und die besondere Berufung zu vergessen. Welche Form nimmt diese Versuchung in der heutigen Gesellschaft für uns an? Dritte Frage. Die Propheten waren in Gottes Wort verwurzelt und empfanden zutiefst die Not ihrer Zeitgenossen. Sie fragten nach Gottes Willen für sein Volk in der konkreten Lebenssituation und versuchten, ihre Einsicht anderen weiterzugeben. In welchen Formen ist Prophetie auch heute noch lebendig? Wie leben wir als Christen einen prophetischen Glauben? Das waren die Ausführungen und die Fragen von Frère John zum Thema Männer der Versöhnung. Er hat diese Frage mit Ja beantwortet. Damit ist das dritte Kapitel zu Ende. Im vierten Kapitel geht es dann um Jesaja, den Propheten der Stadt. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.